Ja, liebe Leute, hier bin ich wieder. Herzlich willkommen zu Tischlein deck dich, Ausgabe Nummer 97. Mit rasender Geschwindigkeit nähern wir uns ja schon der 100 und das macht mich auch sehr nervös. Deshalb spreche ich auch so schnell hier und abgehackt und weiß gar nicht, wie ich noch an mich halten kann. Ich muss eigentlich jetzt dann demnächst auch eine Pause einlegen, um mich darauf vorzubereiten, auf dieses große Ereignis der 100-schaft, der 100 Folgen Tischlein deck dich, dass wir das gebührend feiern können. Muss ich mir das durch den Kopf gehen lassen und jetzt diese Folgen erstmal sagen lassen, der Podcast-Stau ist Stand heute so lang wie nie zuvor. Ich muss jetzt eigentlich wirklich jeden Tag 2 Folgen veröffentlichen, um überhaupt noch eine Chance mitzuhalten, mitzukommen irgendwie. Ja, ich bin Stand heute, 15. Juni, erst bei Folge 83. 84 ist noch nicht veröffentlicht. Die werden aber auch wieder besser. Aber es ist auch die Podcast-Krise da, Mitte der 80er und jetzt die 90er. Also heute übrigens, morgen übrigens ist dieser Tag, der 16. Juni, den James Joyce in seinem Roman da irgendwie verewigt hat. Aber James Joyce feiere ich nicht, beziehungsweise kenne ich nicht. Aber ja, das ist so eine Sprachspielerei, habe ich gehört. Der ja, versucht eben einfach alle möglichen Wörter aus dem Wörterbuch da unterzubringen und irgendwas zusammenzubasteln in seinem Roman. Da beschreibt er einen Tag im Leben von seinem Protagonisten in Dublin. Naja, wie dem auch sei, ich fand es nur so faszinierend, klar, diese Idee, einen ganzen Roman nur minutiös zu beschreiben, was passiert an diesem Tag von morgens bis abends in der Stadt. Das ist also morgen der 16. Juni. Das sage ich nur so. Wir müssen jetzt zum Punkt kommen. Ich bin Simon hier. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich pack heute meinen Diskurs nicht in Watte und nicht auf Eis, denn ich bin heiß, weil mich heute schon wieder so unterjocht fühle vom Kapital. Man fühlt sich so, dass man nur was wert ist, wenn man es ihm auch zeigen kann, dass man ja doch nützlich ist für seine Zwecke. So, also bin ich schon wieder zur Arbeit gerannt heute. Habe mich wirklich gesputet, weil ich immer so spät dran bin. Aber obwohl ich eigentlich noch krank war und eigentlich total erkältet bin, ja, das ist halt bei mir so, ich habe immer so viele Erkältungen das ganze Jahr über. Ja, jetzt mitten im Sommer mal kurz auf einem Fenster geschlafen und schon zack, Erkältung da. Ja, und da muss man aber sich das zugestehen, sich erstmal auszukurieren. Und ja, am Montag wollte ich das schon nicht, sondern ja, am Dienstag habe ich mich nur einen Tag krank gemeldet. Und ja, aber jetzt heute nicht mehr leider. Aber egal, morgen ist zum Glück Feiertag. Aber ja, Montag, da ging es mir recht dreckig. Ging es mir wirklich hundeschlecht, hundserbärmlich. Und habe aber trotzdem ja diese Folge aufgenommen, die mich so berührt hat. Und das von Pfahler davor in der 95er, ja, das ist immer ganz interessant, aber kenne ich dann ja auch schon. Für mich ist auf jeden Fall ein ganz zentraler Bestandteil meines Denkens, aber man weiß auch nicht, was man davon denken soll. Das ist immer das Problem. Aber egal, irgendwann weiß man es dann auch, dass man da nie weiter wissen wird. Oder ja, das ist aber trotzdem schön, sich da diese Gedanken zu machen. Aber viel kraftvoller ist wirklich das, was Peter Hacks schreibt. Das von Pfaller ist so, wie eigentlich Pfaller selber mal schrieb über die Prosa von Seneca, dem alten römischen Dichter, dass es so gemäßigt maßvoll ist und wie ein Wald, aus dem kein Baum zu sehr hervorragt. So ist auch Pfallers, sind seine Texte immer geschrieben, obwohl von erheblicher gesellschaftspolitischer Brisanz, kulturtheoretischer Scharfsinnigkeit, trotzdem ist es ein sanftes Dahinfließen, wie bei einem Fluss oder wie bei einem Wald, wo alle Bäume so mehr oder minder gleichmäßig hoch sind und keiner mal so rausreicht. Aber bei Hux ist es ja wirklich dieses marxistische Feuerwerk. Und das will ich hier wieder anpacken. Also Peter Hux, Marxistische Hinsichten, erschien im Eulenspiegel Verlag, den ich sehr schätze, weil er mir auf Twitter folgt und meine Tweets liked. Liebe Grüße an der Stelle, Eulenspiegel Verlag. Jetzt aber vielleicht noch kurz ein paar einleitende Worte. Es war auf jeden Fall berührend mit der Medienmeier. Wenn also die Medien sich mal zu einer Kampagne zusammenschließen, wie eine Meute Hunde, dann tritt die Sprachregelung auf. Und es ist so schön, wie ich vor ein paar Folgen erwähnte, aus No Agenda hatte ich das rausgehört, ja, irgendwie dieser Laptop von Hunter Biden, dem Sohn von Joe Biden, der da in krumme Deals in der Ukraine verwickelt war oder Schmiergelder kassiert hat, auch für seinen Vater. Und das alles sollte wohl auf diesem Laptop bewiesen werden oder zumindest belastendes Material sein. Und dann trat aber vor 2 Jahren im Wahlkampf diese Sprachregelung auf, klar, weil die M5M, die Mainstream-Medien, Biden unbedingt ins Amt hieven wollten, obwohl er schon mehr, ja, sich schon fragen muss, ob man da nicht auch aus Humanismus ihr Mitleid haben sollte und sagen sollte, der soll mal lieber seine Rente genießen, das ist einfach unmenschlich. Jemand, der so schon nicht mehr ganz lebendig ist, da einfach nur in Stellung zu bringen, weil man keinen besseren hat, weil es anscheinend ja in der ganzen Partei oder vielleicht ist es auch einfach, weil man schon so viel gegen ihn in der Hand hat, dass man ihn so in der Hand hat und ihn so steuern kann wegen diesen ganzen schmutzigen ja, Geschichten aus seiner Vergangenheit, dass er genau ja, wie bei J. Edgar Hoover, wie es hieß in dem Text von Hunter Thompson damals über Nixon, dass der hatte ja auch dieses ganze schmutzige Material über ganz, die Sexaffären und so weiter sammeln lassen über die Politik und deshalb war er da unangefochtener Herrscher. Und, ja, war einfach gar nicht wegzukriegen. Seine Macht war viel größer als die jedes Präsidenten, damals als FBI-Direktor. Und das war Nixons Verhängnis dann, als sein treuester Verbündeter einfach gestorben ist. Ja, konnte sich Nixon auch nicht mehr halten. Aber egal, ich wollte auf diese Sprachregelung kommen. Also da fand ich ganz gut, den No Agenda, den Podcast höre ich jetzt auch nicht mehr so oft wie früher. Aber da haben sie dann so einen Clip gespielt, Zusammenfassung von damals oder von den letzten, also von damals, als diese Geschichte vom Trump-Lager dann gepusht werden sollte. Und darauf hingewiesen wurde, dass ja diese Laptop-Daten da vorlegen und was da denn alles drinsteht, ob man das nicht mal breiter diskutieren müsste und dem amerikanischen Wähler vorlegen, dem mündigen Bürger mal vorlegen müsste. Ja, ganz richtig aus meiner Sicht eigentlich. Aber die Medien sagten dann ja, da trat diese Sprachregelung auf den Plan, wir können die Echtheit dieses Materials nicht unabhängig bestätigen. Und das dann bei jedem Meeting so aus einem Mund. Und da hat No Agenda diesen Clip gemacht, irgendwie 2 Minuten lang. Ja, sagen sie alles das Gleiche. Nee, wir können es nicht bestätigen. Niemand kann es bestätigen. Wir können das nicht senden, nicht drucken. Nein, nein, nein. Und genau, aber jetzt kam ja dieses Jahr raus. Doch, es ist wohl doch irgendwie echt. Und ja, und ich fand es nur so schön in No Agenda, nämlich wie man da gehört hat, selbst ohne Video. Ist ja ein Podcast ohne Video, wie auch der hiesige Podcast. Also, wenn man aber trotzdem dieses Schnauben von Adam Curry hörte, wie er so sagte, ja, jetzt spielen wir das ab. Oder wo er es dann stoppt und sagte, da hat man so wirklich so eine Wut rausgespürt, die ihm schon das ganze Gesicht weiß werden lässt oder so. Und das trifft genau das, was Peter Hux meinte, ja, das macht, wenn die Medien also auf diese Sprachregelung verfallen, also offene Medienkampagne betreiben, das macht alle ein bisschen betroffen. Sie wirken dann so ehrlich. Das kann ich nochmal nachlesen. Und das habe ich auch da gespürt, wo ich es beim Hören und bei den No Agenda Hosts, so eine leichte Betroffenheit. Ja, was will man machen? Die Medien desavouieren sich hier völlig, machen sich völlig zum Obst, zum völligen Gespött. Aber ist ja egal, anscheinend muss man ja weiterhin so tun, als hätte alles seine Richtigkeit, als sei das die Münze der Medienwahrheit, die weiterhin genauso wertvoll ist wie eh und je und nicht etwa abgewertet werden müsste, aufgrund, ja. Nun klar. Auch ich bin vielleicht mit Hux-Kritik natürlich gemeint, als einer dieser Medienkritiker, die da alles böse nur in den Medien sehen, die Unzulänglichkeit in der Technik. Aber das einzige Problem ist ja, dass hinter ihnen, hinter diesem Medium, ein einer steht, sie sind nur der Bote, aber irgendwer hat ihnen diese Botschaft mitgegeben. Also die Bourgeoisie, die herrschende Klasse, denen das alles so zugutekommt, dass es genauso weiterläuft. Aber und da ist es nicht so, dass die vielleicht diese Anweisung explizit geben, sondern wie Marx auch schrieb, der Kleinbürger, ein kleinbürgerliches Mindset, das ist, ist so ein Mensch, der sich in den Windschatten also des Bürgertums hält, der sich für einen, wie man im Grunde im Vorwort von Kommunismus für Erwachsene schrieb, ist ein armes Schwein, das sich für einen tollen Hecht hält. Der hält sich also auch für so eigentlich schon zu dieser begünstigten Klasse der Bourgeoisie gehörend oder übernimmt jedenfalls seine Weltanschauung. Aber diejenigen, die materiell Kleinbürger sind, sind jetzt nicht unbedingt identisch mit denen, die politisch, auf politischer Ebene oder medial diese Meinung vertreten, sondern, schreibt Marx, die Schranken, über die der Krämer zum Beispiel, der kleine Supermarktbesitzer, der ein Kleinbürger ökonomisch gesehen ist, die Schranken, über die der im Leben nicht hinauskommt, über diese Schranken kommt der politische Kleinbürger eben in seinem Denken nicht hinaus. Also das sind diese Medien-Hampelmänner, diese Parlamentarier-Clowns, die kommen halt in ihrem Denken nicht drüber hinaus. Und eine wirkliche Korrelation zwischen dieser ideologischen und materiellen Schicht der Kleinbürger muss nicht mal so gegeben sein, aber es ist trotzdem richtig, das so zu analysieren. Naja, da bin ich jetzt aber abgeschweift. Wir waren hier, ich wollte das nochmal von Hux vorlesen. Hier waren wir stehen, Geheimdienstleistung. Genau, ich wollte nochmal das von der Sprachregelung vorlesen. Also ja, die Medien bekommen das auch nicht so diktiert, aber sie sind halt schon eben abhängig durch ja, die Werbekunden, durch ihre Verstrickungen mit der Politik, werden sie auch immer wieder das im rechtfertigen oder solche Anti-Hass-Gesetze rechtfertigen, die ihre eigene Deutungshoheit bestärken. Und das wollte ich davon abhalten, sich da auf Social Media wenigstens Luft zu verschaffen, wenn man schon materiell die ganze Zeit so gedemütigt ist, wenigstens da mal Dampf abzulassen. Das darf nicht sein. Aber so kommt eben immer mehr Dampf auf den Kessel. Und das ist das Gute. Deswegen, wir müssen die Medien jetzt frontal angreifen und wirklich auch nicht mehr differenzieren, nicht mehr sagen, dieses Medium, jenes Medium, diese Talkshow, nein. Ist alles ein Brei, eine Suppe, eine halbfaschistische Jauchegrube. Und ich habe keinen Bock, nicht nur mir das anzuhören, sondern auch mich überhaupt damit zu befassen, als sei das etwas Befassenswertes, etwas Bedenkenswertes. Jetzt mal noch mal kurz diesen Auszug hier. Die Medienmühlen zermahlen die Wahrheit sicher, aber sie zermahlen sie langsam. Gelegentlich, wenn es um die schnelle Abwendung einer gefährlichen Information oder die schnelle Durchsetzung einer nützlichen Fehlinformation geht, verstehen sie sich zu einem groben Eingriff und eröffnen eine Medienkampagne. Deutsch, ein Medienkriegszug. An die Stelle der Ausgewogenheit tritt dann die Sprachregelung. Die Medien lügen dann wie aus einem Munde. Und das lässt ihnen nicht, das ist es nicht, womit sie es so unerhört weit gebracht haben. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, den letzten Absatz. Sie tun es ungern und nur ausnahmsweise, nur wenn Stoßgeschäft ist. Und es berührt jedermann peinlich, sie so offen lügen zu sehen. Sie wirken dann so ehrlich. Ja, das ist nur, was ich bei diesem Clip in No Gender rausgehört habe. Es berührt einen peinlich, auch mich beim Herrn. Also selbst wenn man diese Medienhäuser hasst oder, ja, letztlich sind die Journalisten ja auch nur Kleinbürger mit dem kleinbürgerlichen Mindset. Die sind ja auch nur irgendwelche Clowns. Es ist ja auch traurig, so gefangen zu sein in dieser Verwertungsmaschinerie sind ja auch nur Proletarier, diejenigen, die dann letztlich diese Texte da kurz noch tippen oder diese Sendung da aufnehmen. Aber ja, es tut ein bisschen leid. Ein Stoßgeschäft ist, wenn es hoch hergeht, wenn sie glauben, es steht jetzt was auf dem Spiel, wie bei Trumps Präsidentschaft, es geht darum, Trump wieder abzuwenden. Ja, da muss man halt mal zu solchen Mitteln greifen. Ne? Und dann kommt eben das im Anschluss, die christliche Kirche hatte während des gesamten Mittelalters nicht so unangefochtene Herrschaft über die Seelen, wie heute die Medien haben. Ja, weil die Kirche log eben noch, aber die heutige Medienästhetik will uns die Suche nach der Wahrheit einfach ganz austreiben und sagen, es gibt die Wahrheit nicht. So auch bei Covid, ja, ist vielleicht auch so, dass ich mich da verrannt habe und zu lange dieses Thema beackert habe, wo doch eigentlich klar sein sollte, also es gibt, man kann die Wahrheit sagen und senden und es gibt ja auch viele Mediziner oder Virologen, Wissenschaftler, die eine wahrere Auffassung zur Pandemie verbreiten, als jetzt die einschlägigen Großstars die eben in den Medien hochgejazzt werden. Aber ja, ist ja egal, es herrscht ja dieser Pluralismus. Am Ende wird das gesagt, wird das eine gesagt, das andere gesagt. Wer weiß schon genau, ob Impfungen jetzt eine Fremdschutzwirkung haben, ob Masken wirklich nützen, ob eine Welle gebrochen wird durch unser Verhalten. Ob im Altenheim, ob im Krankenhaus jetzt weniger Pfleger verfügbar sind, arbeiten als zu Beginn der Pandemie. Wer weiß da alles so genau Bescheid, ob die Regierung hier versagt hat oder ob sie ihr Geschäft einfach sauber erledigt hat. Niemand weiß es, beziehungsweise wir nehmen es einfach hin, dass das halt die Art ist, wie die Regierung ihr Geschäft erledigt. Aber ich glaube, das ist schon wichtig, weil gerade die Pandemie ist eigentlich eine Medienpandemie, ist ein Virus, das sich über die Medien ausbreitet, aber das ja auch nicht nur schädlich ist, sondern ich habe diese Ruhe, dieses Stillstandsgefühl der Pandemie immer für was Positives gesehen, habe ich hier immer wieder betont. Und deshalb ist dieses Virus, zeigt uns auch, es ist nicht alles schlecht, was eine Krankheit ist, man ist, aber es ist schon eine Krankheit. Nicht Corona, sondern das wirkliche Virus ist eben dieses mediale Virus. Aber ja, jetzt lese ich hier wirklich weiter. Ich fand es einfach zu schön. Der Humanismus fordert es. Ja. Begreifen wir also die Medien als eine Geheimdienstleistung, schrieb er hier. Da brach ich ja ab beim letzten Mal. Der Verfall der Werte, gewiss, teilweise rührt er aus dem Weltverlauf. Größerenteils ist er befohlen. Mit dieser Anmerkung endlich kommt der vorliegende Versuch beim Thema der Medienkünste zu halten. Unter einem Medienkunstwerk soll nicht das Zerstreuende verstanden werden, das die Medien selbst erzeugen, um Abnehmer anzulocken. Das sind eingängige Sachen, die Vergnügen hervorrufen. Sie sind so schmierig oder heiter, wie sie eben sind. Und es ist kein Philosophem über sie zu verlieren nötig. Schönes Wort, Philosophem, so wie ein Theorem. Theorem, ein Ausbund der Theorie, ein Markstein dieser Theorie, ein wichtiger Satz. Und so auch ein Philosophem. Wichtiger Satz der Philosophie. Also, ja. Medienkunstwerke hingegen werden außerhalb der Medien erzeugt. Sie sind Unkunstwerke, an denen Künstler zu keinem anderen Behuf sich mühen als dem der Berichterstattung durch die Medien. Indem die Medien von ihnen berichten, erzeugen sie freilich auch sie. Die Medienkünste haben den Künsten einen Vorteil voraus. Ihr Wert ist messbar. An der Kunst ärgerlich ist ja das, dass man über sie nicht streiten kann oder jedenfalls nicht mit der Aussicht auf Sieg. Über die Güte der Medienkünste muss man nicht streiten. Ein Medienkunstwerk ist so gut, wie der Bericht übers ausgedehnt ist. Gemessen wird der Medienkunstwert in Raum und Zeit. Er erscheint als Spaltenzahl und Sendelänge. Die Einordnung der Medienkunstwerke erfolgt in den Seezeitungen mittels des Zollstocks und im Fernsehen nach der Uhr, indem man ihnen die Zeit nimmt. Wenn sie zwar Kunstwerke ohne Eigenschaften sind, aber mit ihnen wird Kunst endlich quantifizierbar. Eine gewisse Einschränkung der Quantifizierbarkeit liegt in der schwankenden Wertigkeit der Sendezeit. Unverbrauchte Sendezeit, abstrakte Sendezeit, gilt zwar auch als Sendezeit, aber doch nur als Sendezeit mindesten Grades. Das umgangssprachliche Wort für Sendezeit, bei der keiner hinsieht, heißt Fernsehnacht. Das gab es damals vielleicht noch, als im Fernsehen einfach nichts gesendet wurde. In diesem Jahr, also 90, als der Essay erschien. Cicero bezeichnet denjenigen Menschen, der von den zweifelhaften Mitteln, den Medien, sich leiten lässt, als den Homo sedubium mediumque agens. Ja, was das jetzt heißt, weiß ich nicht, aber irgendwas mit Zweifel. Ja, irgendwie. Hieraus ist zweierlei zu entnehmen. Es gab Medien schon damals und es war schon damals vernünftig, ihnen keinen Glauben zu schenken. Andererseits, solange noch befremdete, dass einer ihnen glaubte, gab es sie im heutigen Sinn nicht. Genau, das ist das Singuläre in der heutigen Medienauffassung. Es befremdet nicht, dass jemand wirklich daran glaubt. Wo es mich eigentlich jeden Tag befremdet, dass Leute rumlaufen, in der Arbeit drüber reden und sagen, oh, der Spiegel, in Deutschland haben wir doch eine ausgewogene Medienlandschaft, da war der ein Grieche, der aus Griechenland erzählte, ja, da gehört halt irgendwie, alle großen Zeitungen gehören einem Milliardär und ja, ist ein bisschen schwierig. Dann sagte die andere Mitarbeiterin, ja, aber hier in Deutschland, ne, das ist ja ganz frei. Da hat man ja schon noch so ein gewisses Vertrauen. Ne. Und das befremdet, also das ist also meine Haltung, genau wie die der damaligen Römer und Cicero. Wie kann man sich von zweifelhaften Mitteln leiten lassen und da so ein Vertrauen reinsetzen, wie ein Baby einfach seinen Eltern entgegenbringt? Die überholten Medien, vermöge derer der Vorfahr sich nur Nachricht über Kunstwerke verschaffen konnte, waren die Lesezeitungen, begleitet allenfalls von ein paar Flugschriften und Taschenbuchauswahlen. Für Einflussnehmer verdrießlich war ein Medium, das sich im Besitz der Kunstgenießer befand, die Briefe, die sie einander schrieben. Aber die alle bedurften einer gewissen Aufmerksamkeit. Wollte man ihre Nachricht erfahren, musste man sich ihre Nachricht erarbeiten. Und sie verfügten hinsichtlich des Kunstwerks weder über das Verbrauchsmonopol noch über das Geschmacksmonopol. Das sind die drei Mängel, welche die alten Medien obsolet gemacht haben. Je genauer wir die drei Mängel der obsoleten Medien ansehen, desto eindrucksvoller erhält die Tüchtigkeit der heutigen. Die Tüchtigkeit erhält, strahlt umso heller. Also das Verbrauchsmonopol, das Geschmacksmonopol. Was ist gute Kunst, sagt er, wird einfach so gemessen. Worüber wird berichtet, mit welcher Spaltenzahl und Sendelänge. Wobei dieser Abschnitt war ein bisschen obskur für mich, habe ich nicht ganz verstanden. Medienkünste ist also einfach das, was da gedruckt gesendet wird. Das ist schon, oder ein sonstiges Kunstwerk, über das da berichtet wird, das aber sonst gar nicht stattfinden würde, außer in diesem Medium, sondern was die Leute gar nicht so sehen würden, weil sie es nicht interessiert. Wie heute ja auch man sich kaum noch für Theater oder die Oper interessiert, aber im Feuilleton kann man es ja nochmal nachlesen. Gut. Nun. Erstens. Die obsoleten Medien waren nicht viel müheloser aufzunehmen als die Kunstwerke selbst. Das ist also ein Punkt. Das Wichtige an den heutigen Medien ist, dass es viel müheloser ist, sich so zu berieseln lassen. Das ist natürlich viel mühevoller als ein wirkliches Kunstwerk, wie zum Beispiel ein Buch, zu konsumieren. Es ist kein hinreichender Unterschied zwischen dem Aufwand, den eine gelehrte Betrachtung dem Buchfreund abfordert und dem, den das Buch verlangt, das sie betrachtet. Es dauert länger, eine Bildbeschreibung in den Kopf zu kriegen, als ein Blick auf das Bild dauert. Ehe einer die hamburgische Dramaturgie liest, geht er doch gleich ins Theater. Es war bei dieser Unbeholfenheit der obsoleten Medien immer mit solchen zu rechnen, die das Werk kannten. Es war kaum möglich, misslungene Werke für gelungene und gelungene für misslungene auszugeben. Das Werk bestand neben der Berichterstattung übers Fort und störte dieselbe. Das Mediengesetz Nummer 1 ist das Akzeptanzgesetz. Das Medium muss leichter verdaulich sein als das Kunstwerk, das es vermittelt. Zweitens. Die obsoleten Medien ließen dem Verbraucher eine gewisse Wahl unter den Kunstwerken, die er verbrauchte. Kunstwerke sind preisgünstig herzustellen und anzubieten, und wo keine ordnende Hand den Verbrauch lenkt, ist der Wettbewerb zwischen den Kunstwerken vergleichsweise ehrlich und vergleichsweise frei. Wenn das Theater der Deutschen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit ziemlicher Ausschließlichkeit folgenden Autoren nacheinander gehörte, Kotzebue, Iffland, Raupach, Birch, Pfeiffer, entsprach das den wirklichen Wünschen der Zuschauer. Schillers Dramen waren seit seiner christpatriotischen Jungfrau unglaublich beliebt, beliebt für die Dramen eines Dichters. Gegen Kotzebue freilich war er eine Größe, die man vernachlässigen konnte. An all dem war kaum viel Mache. Aber wären, was damals den Zulauf regelte, schon richtige Medien gewesen, hätten die Bühnen weder Schiller noch Kotzebue aufgeführt. Sie hätten alle müssen den Alarkos spielen. Ja, das kenne ich jetzt nicht. Schiller kenne ich natürlich, die Räuber. Aber Kotzebue, na, Alarkos wird wohl noch ein deutlich größerer Schund sein. Wenn ich das dem Text entnehme. Ja. Das Mediengesetz Nummer 2 ist das Alleinverbrauchsgesetz. Das Medium kann die Einstufung der Kunstwerke erst durchführen, wenn es die Gewalt hat, zu sorgen, dass, wenn überhaupt schon Kunstwerke vor Ort wahrgenommen werden, es jedenfalls dieselben sind, die es vermittelt. Die obsoleten Medien, wie sonderbar das inzwischen anmutet, erwähnten, wenn sie über die Kunstwerke berichteten, das Urteil der Kunstgenießer mit. Die vollständige Übernahme der Applausarbeit durch die Medien ist erst möglich, seit Vermittlung und Bewertung zusammenfallen. Also, okay, das Publikum. Damals wurde vielleicht noch gesagt, ja, wie hat das Publikum auf dieses Theaterstück reagiert? Das sind die wirklichen Kunstgenießer, aber heute sind die eigentlichen Bewerter auch nur die Feuilletonisten, die das da eben rezensieren. Die übernehmen die Applausarbeit. Genossen wird nicht das Kunstwerk, genossen wird der Bericht über das Kunstwerk. Früher betrank sich ein Regisseur nach einem Durchfall oder äußerte Selbstmordgedanken im Schoß einer Prostituierten. Heute eilt er freudig zu seinem Fernsehgerät und hört sich darin die Nachricht von seiner Unausstehlichkeit und Hochbedeutsamkeit an. Ja klar, es gibt keine schlechte Publicity, ist ja dieses Sprichwort aus den USA. Ist doch gut, wenn da berichtet wird, selbst wenn es ein Durchfall ist, also man durchfällt beim Publikum, egal. Dann ist er eben unausstehlich oder hochbegabt. Eine breit ausgeströmte Niederlage ist seit der Quantifizierbarkeit des Kunstwerks ein Sieg. Die bloß irdischen Buß werden, indem der Bericht bei ihnen verweilt, in Medien Bravos umvermittelt. Im Grunde sind sie den bloß irdischen Bravos vorzuziehen. Buß verlängern den Berichtsgenuss. Das Mediengesetz Nummer 3 ist das Alleinurteilsgesetz. Geschmack lässt sich einer Geschmacksherrschaft restlos nur unterwerfen, wenn Geschmacksurteile ausnahmslos mehr durch Gewährung oder Verweigerung von Medienplatz gefällt werden. So viel von den Medien als Alleinvermeldern. Alleinverbrauchern und Alleinbeurteilern von Kunstwerken. So viel davon, wie sie der Kunst den Garaus gemacht und unter dem alten Markennamen Kunst eine andere Ware auf den Markt gebracht haben, welche verhinderte, dass in den Läden eine Verknappung eintrat. Das Angebot hat sich ja eher vermehrt. Aber selbst ein Monopol verkauft eine Ware, welche die Leute gebrauchen können, bequemer als eine, die sie nicht gebrauchen können. An sich ist die Zirkulation der Kunst uneingeschränkt im Besitz des Besitzers der Medien. Die Unkunstwerke sind die einzigen, die erhältlich sind. Ihr Absatz erfolgt ohne Reibung. Die Medien stehen nie still. Das Fernsehen läuft immer. Das Publikum wehrt sich nicht gegen die Medienauslegung eines Medienkunstwerks. Lieber indes als die Auslegung eines Medienkunstwerks sieht das Publikum die Befragung eines Medienkünstlers. Denn das Hobby des Menschen ist der Mensch. Ja, Klatsch und Tratsch. Und ich meine, klar, hier kann man auch sagen, auf Hax persönlich bezogen, spielt natürlich vielleicht auch eine leichte Verbitterung mit rein. Damals, 78 war dieser Biermann-Skandal, wo die 12 Autoren dann unterschrieben haben gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns, und Hax hat sich dann aber ein, zwei Monate später mit einem Artikel auf die Seite der SED gestellt und die Ausbürgerung verteidigt. Und ja, daraufhin wurden im Westen seine Stücke eben weniger wohlwollend betrachtet oder gleich abgesetzt. Und ja, aber irgendwie auch im Osten, in der DDR, war dann auch nicht gern gesehen wegen zwei neuen Stücken, die dann rauskamen und die den Parteiapparat auch kritisch beäugten. Zwei Stücke, die er schon 8 Jahre oder so vorgeschrieben hatte, aber die dann verlegt werden konnten, auch bei einem Westverlag. Aber ja, da habe ich gelesen, dass er irgendwie immer schlechte Kritiken bekam. Im Westen vor allem, aber auch nie wirklich zufrieden war mit der Inszenierung, mit den Regisseuren. Ja, hier lässt er sich über den Medienkünstler aus. Das sind eben diese Dissidenten damals in der DDR, die, wie er dann sagt, in den Schriften von André Müller, dann zitiert, ja, die wollten eben was finden, damit sich ihre Bücher besser verkaufen, weil sie sonst nicht mehr über Wasser halten können. Mussten sie so ein bisschen Publicity machen, und jeder, der gegen die DDR-Stimmung macht, wird dann im West so hoch gejazzt von den Medien. Und ja, so als Dissident stilisiert. Und dann verkaufen sich die Bücher viel besser. Aber ja, das ist vielleicht auch ein bisschen mit dieser Verbitterung überlagert. Aber vielleicht kann ich das ein bisschen was überspringen, weil der Text ist noch lang und meine Kräfte sind begrenzt. Ja, ich glaube, den Schlussteil kann ich dann vorlesen. Da schreibt er jetzt im Anschluss noch über Thomas Mann, der stellte sich eben immer wieder den Fotografen, ließ sich ablichten, im Gegensatz dazu Arno Schmidt, ein westdeutscher Nachtschriftsteller, der von Hax sehr bewundert wird, beziehungsweise den er für den größten Romanschriftsteller der zweiten Jahrhunderthälfte hielt. Arno Schmidt verweigerte das der Öffentlichkeit und zog sich ganz zurück in seine Lüneburger Heide. Ja. Die Frage, die den Unterschied macht, ist folgende. Ist das Foto vom Körper, oder ist der Körper zum Foto? Aber selbst diese Unterscheidung, so scharf sie ist, lässt Übergänge zu. Im Augenblick, wo ein Dichter sich der Anmutung fügt, für den Fotografen in einen umbuschten Fluss zu starren oder eine regennasse Straße entlang zu schlendern oder im Ausschnitt eines Stubenfensters die Katze zu streicheln, hat er schon von seiner Anständigkeit verloren und sich dem HM genährt. Er erscheint bereits als Schauspieler seiner selbst. Er benimmt sich, wie die Linse ihn sehen will. Ein Bildkünstler bewegt des Dichters Äußeres und ein spontanes Gefühl hierbei sein Inneres. Der Schritt des inszenierten Medienlein zum Medienkünstler wäre getan, wenn er ins Wasser, worein er starrt, springt. Es ist kein Geringes, was die Mediendarstellungskunst dem HM abverlangt. Er muss sich verkleiden, er muss sich vor abwegige Hintergründe aufbauen und zu naturwidrigen Bewegungen anleiten lassen. Er ist auf der Rangleiter ganz oben, dieses Ziel hat er erreicht. Aber er hört keine Minute lang auf, den Preis zu zahlen. Jeder Redaktionsvolontär ist sein Vorgesetzter. Jeder Produktionsassistent ist sein Feldwebel und drillt ihn. Lieber wolle er, sagte die Seele des schnellen Achill zu Odysseus, als der einmal den Hades besuchte, lieber wolle er der Sklave eines Niemand auf Erden sein als König der Schatten. Der Hades, also die Todesgrotte. Und, ja, wo sich die Toten, die Schatten sammeln. Lieber der Sklave eines Niemand auf Erden. Sein Schaffen, das sich zeigen. Aber das ist dann ja eigentlich die Position des Homo Mediaticus, Mediarum, dass er immerhin noch Sklave eines Niemand ist, Sklave des Redaktionsvolontärs oder Produktionsassistenten oder des Bloggers, der da ja, seine Kunstkritik verbreitet. Immerhin also dieser Logik da noch besser als ein König über Schatten zu sein. Das gibt mir schon zu denken, denn auch ich bin doch hier in meinem Podcast zwar der König, aber nur über Schatten, weiß gar nicht, wie viele Zuhörer ich habe. Ihr schreibt mir ja nicht, geliebtes Volk, geliebte Podcast-Herde, gebt mir doch mal Rückmeldung, zeigt doch mal, dass ihr da seid. Ja, zu Folge 100 wäre das doch schön, wenn da mal ein Kommentar eintrudelt. Ich weiß doch, dass ihr zuhört. Ja, ich weiß schon, dass da Downloads da sind, in den Analytics. Sehe ich das immer wieder. Da bin ich also auch eine Art König der Schatten und würde gerne mal aufsteigen zum Sklave eines Niemanden. Klar, auch der Kommentator, auch wenn ihr da euren Kommentar auf meiner tischleindeckdich.podigy.io Seite absetzt, ja, dann bin ich auch euer Sklave. Dann muss ich das halt so akzeptieren, was ihr da vielleicht für eine dumme Kritik äußert und dann reg ich mich auf, aber was soll ich machen? Das steht jetzt so da und muss ich mir wohl gefallen lassen. Aber das wäre schon ein Aufstieg für mich, sage ich euch, und kann euch nur ermuntern. Sein Schaffen, das Sich-Zeigen, hat den Gattungsgesetzen des Sich-Zeigens zu folgen. Er zeigt sich nicht einfach her. Er zeigt sich mediengerecht her. Wenn zwar keiner seine Kunstwerke kennen will, kennen wollen, muss jeder ihn. Die nächstliegende Weise, wie mediengerechtes Verhalten zu üben, ist die Vorführung eines optischen Puschels. Ein optischer Puschel ist ein Abzeichen, woran der HM als ein besonderer auszumachen ist und sich im Gedächtnis einprägt. Der Boyshut also, oder die Warhol-Perücke. Wagner mit seinem Barett war auch im Betreff des Puschels ein zukünftiger. Selten wird es das Gesicht sein, an dem man den Medienmenschen erkennt. Wenn der Medienverbraucher ausruft, das ist doch der, der immer die Flugplätze küsst, der ist berühmt, den habe ich doch schon öfter gesehen, dann ist er auf dem rechten Wege. Spätestens nach dem dritten Flugplatz hat der HM es geschafft. Er gehört dann zum Fernsehen dazu, wie der Mann von der Wetteransage. Mediengerecht ist ein eingängiger Name, ein über die Sprachgrenzen hinweg eingängiger. Ost und West sprechen neuerdings in den Medien eine Sprache. Schade für die Russen, dass die Sprache Englisch ist. Das Englische ist, was die Namen der Medienmenschen angeht, doppelt im Vorteil. Es ist einmal ohne Streit die Weltsprache und dann auch kürzer. Der Name Robert Wilson merkt sich besser als der Name Konstantin Lepuschanski. Günstig für die Bilder verschlingenden Medien, wenn der HM über seinen Reichtum an Unfertigkeiten verfügt und den vorweist. Er arbeite in mehreren Künsten, ruhig brotlosen, Hauptsache abbildbaren. In dem vielen, worin er pfuscht, erscheint er als der allseitig abbildbare Mensch. Neben dem Spezialgenre hiernach, das er nicht beherrscht, sollte der HM noch weitere Genres nicht beherrschen. Durch mediengerechtes Verhalten gewinnt der HM seinen Künstlerruhm. Alles wäre schon in seiner endgültigen Ordnung, wäre nicht erfordert, dass er sich, während er sich zeigt, auch noch sprachlich verlautbart. Also sagt er hier, es wäre noch ganz erträglich, wenn er sich auch noch nicht noch sprachlich auslassen würde. Die Medien heißen und sind audiovisuell. Bei den Fernsehbildern ist ein Gesprochenes dabei, bei den Bildern in den Seezeitungen ein Geschriebenes. Der Text zum Bild muss sein. Wie anders soll der Betrachter erfahren, was er auf dem Bild sehen soll? Der Text nun, den der HM seinem Bild von sich beifügt, ist eine Bedrohung und ein Meer voll Klippen. Und es ist auch in dem Belanglosen, das der HM von sich gibt, Meisterschaft. Der Künstlerruhm einmal gewonnen, ist unverlierbar. Es gibt Kreise, die wohlgemut im Glanze ihres Jugendruhmes einherschreiten, ohne demselben im Fortgang ihres Lebens den mindesten Titel hinzuerworben zu haben. Die Regel von der grundsätzlichen Unverlierbarkeit des Künstlerruhms hat aber eine Ausnahme. Ein unbesonnenes Wort macht den gegründetsten Ruhm über Nacht und für immer zunichte. Der HM, wenn er spricht, darf vor allem nichts Unverhofftes sagen, also vor allem nie denken. Worüber spricht er? Er spricht über seine Kunst und übrigens über alles andere. Die Manipulationsästhetik gebietet ihm, zu seiner Kunst Hochschwieriges vorzutragen, das aber auf niedriger Unverständlichkeitsebene und ohne Wörter aus dem Fach. Wenn er Nonsens redet, aber spießigen Nonsens, Pop-Nonsens, Volksnarrheiten. Ein Eigenbrötler äußert sich vor Millionen, das ist die Aufgabe, und er löst die Vermöge eines hierfür entwickelten Tons von Szenegebrabbel und behäbigem Wirrsinn. Eine Einzelbefragung eines Medienkünstlers durch einen Medienfacharbeiter könnte wie folgt verlaufen. Ein HM hat einen Ziegelstein mit seinem Namenszug versehen und unter der Bezeichnung grasender Klippschliefer ausgestellt. Der Magazinredakteur bringt mit hoher kritischer Energie die nicht hinreichende Ähnlichkeit des Objekts mit dem bezeichneten Naturgegenstand zur Sprache. Dann wird der HM erwidern, ich find's ähnlich. Oder, wissen Sie, ich verstehe selbst nichts davon. Es sind die Art Äußerungen, die heutzutage Vertrauen bilden. Lieber, als dass er aufgeweckt wirke, macht der HM den Eindruck, als ob er über dem Interview entschlummere. Es gibt aber auch, damit nichts unberücksichtigt bleibe, unter den Medienmenschen solche, die das Blöde mit einem Schein von Geist vortragen. Sie sprühen wie eine Wunderkerze. Eine Wunderkerze ist ein Gerät aus dem weihnachtlichen Zubehör. Ihre Funken zünden nicht, sie sprüht traulich. Über den Zusammenhang der Dinge spricht der Medienkünstler meist in Gruppengesprächen. Dort beantwortet er gemeinsam mit anderen Medienmenschen aus anderen Erzeugungsbereichen Fragen, von denen er nicht minder wenig versteht als von der Kunst auch. Das Leben stellt die Fragen auf, die Redeschau stellt sie wieder ab. Die Gemeinplätze des HM lauten: Der Mensch ist schlecht. Die Welt ist blutig. Das meiste ist zweifelhaft. Mit den drei Sätzen kommt er ziemlich zurecht. Sie ergeben gewohnte Klänge, Klänge wie von hinterm Ofen. Wer, aber das tut keiner, hinhört, wird feststellen, dass der HM sich jeden Hineinredens in Staatsgeschäfte unbedingt enthält. Er übt Keuschheit in politischen Urteilen wie Schillers Horen. Weiß jetzt nicht. Schiller kenne ich nicht so gut, aber das ist ja wichtig. Natürlich, der heutige Künstler enthält sich des politischen Urteils. Aber immerhin, jetzt vor 2, 3 Wochen kam diese Kommunismusdiskussion auf Twitter auf. Ich glaube, angestoßen durch eine Lyrikerin, eine Junge. Das ist ja immerhin, was sie sagte: Wenn die Menschheit in die Zukunft haben will, müssen wir den Kommunismus anpacken. Dann kannst du mit dem Kommunismus gehen. Das ist sehr, sehr schön. Aber so wie dann eine recht bekannte Künstlerin, Sibylle Berg, twitterte, ja, sagte sie, nee, diskutiert doch mal über was anderes. Kapitalismus ist genauso altmodisch wie Kommunismus. Das sind zwei altmodische Dinge. Und das, ja, entspricht also diesem Duktus. Das meiste ist zweifelhaft. Das. Klar, heute sind wir vielleicht eher noch in diesem Neuigkeitsfieber gefangen durch den Informationsüberfluss, den Ausbau der Informationsmaschinerien, die mit Lichtgeschwindigkeit jetzt überall hinsenden, dass wir da denken, ja, es muss alles neu sein. Das meiste ist veraltet. Nachträglich und schließlich, der HM ist immer geschlechtslos. Auch was das Fleisch und seine Absichten betrifft, ist seine Wirkung eine auslöschende. Ihn umschwimmt eine Aura wie von Soda. Sein Erscheinungsbild ist von bürgernaher Unbedeutendheit und Unkraft. Er ist weder gedankenvoll, weder schön. Er ist selten stattlich, in der Regel ein Hämling. Und eine ganz gute Schilderung seiner Artung gibt die Gräfin Tolstoi. Wenn sie ein Finsterling, mit dem Namen benannte das Haus Tolstoi, sobald es unter sich war, den Menschenschlag der Tolstoianer beschreibt. Er schweigt hartnäckig, verzieht keine Miene, hat sehr dunkle Haare, eine blaue Brille und ist auf einem Auge blind. Aus seinen wenigen Worten kann man sich keinen Begriff von seinen Anschauungen machen. Das ist der Stoff, aus dem die Traummenschen sind. Auch Headroom stottert. So genial, Max Headroom, nicht die beste Figur hier drin. Max Headroom, dessen Antlitz auf dem Bildschirm schon sein wahres Sein ist. Der kein anderes Sein hat als die Pixel, die ihm auf dem Bildschirm darstellen. Aber klar, so geht es mir auch manchmal, dass ich denke, der Podcast ist mein ganzes Sein. Ich habe nur diese kodierten Ausschläge hier auf der, ja, die auf der Audiospur, die Schwingungen, die Töne da, Frequenzen. Und sonst bin ich eigentlich gar nichts. Das denke ich schon auch manchmal, ja. Aber ich weiß nicht. Der Planet, den die Menschen in den Medien betrachten, ist ein anderer als der, den sie bewohnen. Die Kunst gibt ein Bild von der Welt. In der Medienkunst gibt die Medienwelt ein Selbstbildnis. Viele halten das Medienbewusstsein für eine Form von falschem Bewusstsein. Aber das ist ein ehrwürdiger Begriff aus den grüblerischen und unterrichteten alten Tagen. Beim Medienbewusstsein handelt es sich, was das Wissen der Menschen über sich und die Gewalten, die über sie bestimmen, anlangt, um den Wachzustand der Bewusstlosigkeit. Sehr luzil, ja. Bewusstlosigkeit, irgendwie noch wach. In den Medien blühen die Künste. In der Wirklichkeit gibt es die Künste nicht mehr. In den Medien zeigen sich die Künstler in Scharen. In der Wirklichkeit kann der Kunstfreund lange mit seiner Lampe wedeln und wird keinen wandeln und wird keinen finden. Das spielt also auf diesen griechischen Philosophen an, der bei hellem Tageslicht mit einer Lampe herumging und sagte, er sucht einen ehrlichen Menschen, einen aufrichtigen Menschen und fand keinen. Auf eine Weise sind die Medienmenschen glaublicher als die Menschen, die ja nicht als ihre eigene Dokumentation herumgehen. Aber wer noch eine Unterscheidung zu treffen bereit ist zwischen dem, was ist und dem, was behauptet ist, wird an der Erkenntnis festhalten, dass die Medienmenschen von einem Apparat von Schöpfern erdichtet sind. Der Poet, sprachen die Alten, wird geboren. Der Medienpoet wird gemacht. Nicht nur seine Kunstwerke sind von den Medien geschaffen. Er selbst ist in ein Manipulationsbüro geschaffen. Er ist wirklich nichts Besseres als eine Kreatur. Noch zwei, drei Sätze, dann haben wir es. Sollte sich ergeben, dass er ihnen lästig wird, ist ihre Lage misslich. Sie haben das Recht, aber kaum die Macht, ihn abzuschalten. Am besten besprechen sie die Frage mit seinem Betreiber. Tja. Gut, ich fand vor allem den Mittelteil hervorragend. Den Anfangsteil habe ich ja gar nicht gelesen, aber an diesen Teil eben. Ja, mit Maxim Glavsalov, Max Headroom und dieser Aussage, ja, ein Land des Medien hat, braucht keine Zensur mehr. Und über die Medien wird eben diese große Lüge verbreitet, dass es mit dem Zustand der Gesellschaft seine Unabänderlichkeit und seine Richtigkeit hat. Ein Satz, der so irrsinnig ist, dass er sich gar nicht sagen ließe von Angesicht zu Angesicht. Da ließe sich nicht im Gespräch sagen, sondern man muss diesen Trick machen, über die Medien zu sagen. Das ist eben der Trick der Bourgeoisie. Aber mit diesen Worten muss ich kurz mal ein Liedchen einspielen. Ich weiß nicht, ob ich noch weiterreden kann. Meine Stimme ist schon ganz schön angezählt. Ich spiele dieses Lied, weil es heißt Renegades und das ist ganz gut. Die Religion der heutigen Zeit ist eben die Medienlandschaft. Und dagegen begehre ich ja auf und will die nicht anerkennen. So wie ein guter Spruch von Malcolm X, glaube ich, heißt, ja, Achtung mit den Kommunikationsmitteln. Sie werden uns den Unterdrücker lieben lassen und den Unterdrückten hassen lassen. Ja, das hat nur meine Freundin geschrieben. Aber jetzt spiele ich dieses Lied und dann schauen wir mal, ob ich noch kann. Aber es ist schon spät. Vielen Dank, Leute.